HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Also ich sage B3.
Treffer.
Und B4.
Wasser.
Mein Schleuser hieß Abu Ahmed. Es waren schlimme Tage, wir hatten kein Wasser. Und einmal mussten wir umsteigen. Dabei wurden wegen des Seegangs einige Leute schwer verletzt.
Und ich sage F7.
Wasser. Jetzt B2.
Treffer.
Die Seenotrettung allein wird es nicht verändern.
Leben zu retten bedeutet auch, die Schlepperbanden zu zerschlagen.
Wir brauchen zusätzlich Engagement in den Herkunftsländern der Flüchtlinge und die Stabilisierung von Libyen.
Und B1.
Versenkt.
Ja.
Wir haben eine klare Arbeitsteilung in der Organisation. Eine Gruppe holt die Flüchtlinge an der Grenze ab, eine andere bringt sie aufs Meer. Natürlich ist das alles ganz und gar unmenschlich.
Jetzt E5.
Wasser.
Selbstverständlich muss man organisiertes Verbrechen bekämpfen, aber doch nicht mit militärischen Mitteln. Also hier geht die Politik in eine falsche Richtung.
F6.
Treffer. Und versenkt.
Wie wäre die Geschichte eigentlich verlaufen, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika im 18. und 19. Jahrhundert Kriegsschiffe über den Atlantik geschickt hätten, um die Schiffe der Auswanderer an den europäischen Küsten zu versenken? Das wollen im 21. Jahrhundert jetzt die Europäer mit den Afrikanern und den Arabern machen. Wir nennen die Auswanderer Flüchtlinge und ihre Schiffe Schlepperboote. Das klingt dramatischer und vor allem krimineller. Aber die Sache bleibt die gleiche. Kommandoaktionen sollen in fremden Häfen und vor fremden Küsten Schiffe versenken. Allein die Absicht wirft simple, aber grundsätzliche Fragen auf. Darf das sein? Kann sich Europa erlauben, Auswanderer aus anderen Weltgegenden mit Gewalt aufzuhalten? Ist Auswandern eine Straftat? Oder um beim derzeitigen Sprachgebrauch zu bleiben, wird der Flüchtling zum Täter, weil er sich in die Hände eines Schleppers begibt? Sind nicht die Hände des Schleppers die einzigen, die ihm angeboten werden und die ihn führen, notfalls bis in den Tod? Und ist Abschreckung die adäquate Reaktion auf Verzweiflung und das Versenken von Schiffen die zivilisierte Antwort von Rechtsstaaten auf ein Problem, das sie anders nicht lösen können oder nicht lösen wollen?
Ich sage F10.
Treffer und versenkt.
Okay, jetzt nehme ich H8.
Treffer.
Und H7.
Wasser. So, D2.
Treffer.
E2.
Treffer.
Und F2.
Treffer und versenkt.
Rums, na bitte. Du hattest deine Dreier ja ziemlich dicht beieinander. A9.
Wasser.
Oje.
Schiffe versenken. Was absäuft, wenn Europa zuschlägt. Der Tag in HR2 Kultur. Die Europäische Union will also Schiffe versenken im Mittelmeer. Professor Stefan Krüger, Leiter des Instituts für Schiffsentwerfen und Schiffssicherheit an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Guten Tag.
Moin, grüßen Sie.
Ja, moin. Sie machen das Gegenteil. Sie wollen nicht Schiffe versenken, sondern Sie wollen sie sicher machen, sodass sie möglichst nicht untergehen. Aber lassen Sie uns trotzdem darüber reden, was passiert, wenn man sie versenken will. Geht das so einfach? Wie versenkt man ein Schiff, wenn man kein Torpedo anwenden möchte, also ohne Waffengewalt von außen? Da muss man erstmal an Bord, nehme ich mal an.
Richtig, genau. Man muss erstmal unterscheiden, komme ich überhaupt an Bord, ja oder nein? Wenn Leute drauf sind, dann ist es ein bisschen schwierig. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, wie groß so ein Schiff ist. Nicht bei so einem Schlauchboot ist es kein größeres Problem.
Dann mache ich ein Loch rein.
Genau, wenn man da so einen Holzkahn hat, möglicherweise auch nicht. Aber wenn denn die Boote größer sind, nicht gerüchteweise, hört man ja auch, dass so schon so Schiffe in der Größenordnung so 900 BRT oder sowas dafür verwendet werden, dann wird es natürlich schwierig, weil das schon an den Umweltschutzgründen, da sind möglicherweise irgendwelche Stoffe an Bord und ich kann nicht einfach so ein größeres Schiff von, sagen wir, 80 Meter einfach wild versenken.
Also kleine oder größere Frachter sind so Kymo, also Küstenmotorschiffgröße, ja, so ungefähr, was Sie da genau genannt haben.
Ja, genau, so vielleicht, was weiß ich, 50, 60, 70 Meter lang. Nicht vielleicht 1000 Tonnen oder so, nicht, und dann sind die, das geht aus Umweltschutzgründen eben schon nicht so einfach. Das heißt, die muss man irgendwie dann, wenn man sie hat, irgendwie dann irgendwo hinziehen und dann abwracken oder sowas.
Man könnte die schon versenken, wenn man an Bord wäre und niemand mehr an Bord ist. Dann müsste man sie vorher durchsuchen und dann könnte man das schon, aber man würde eine kleine Ölpest verursachen.
Ja, also das ist, ich glaube nicht, dass das unserer westlichen Wertevorstellung spricht, einfach irgendwelche Schiffe irgendwie wild zu versenken, sage ich mal so vorsichtig. Also da müsste man schon das irgendwie anders machen.
Von der Bundeswehr, die mit derzeit 2 Schiffen im Einsatz ist vor der libyschen Küste im Mittelmeer, wissen wir, dass sie die Flüchtlingsschiffe versenkt, nachdem die Flüchtlinge geborgen sind. Die Bilder zeigen uns, das sind Schlauchboote, genau, oder Holzboote mit Außenborder. Da baue ich den Außenborder ab und dann ist das Versenken kein Problem mehr, weil da geht eigentlich nur Holz unter.
Richtig, hätte ich auch so gedacht. Nicht, solange die Fahrzeuge einigermaßen klein sind, macht das irgendwie noch angehen. Aber spätestens, wenn ich Fahrzeuge habe, wo dann 900 bis 1000 Leute oder so drauf sind, müssen die etwas größer sein. Mhm. Dann wird diese Technik vielleicht schon ein bisschen schwieriger.
Und wenn es jetzt um die Schiffe geht, um die geht's ja eigentlich, um die Schlepperboote, die man versenken möchte, bevor sie überhaupt benutzt werden, dann muss ich ja in die fremden Häfen hinein. Ich kann aber im Hafen auch nicht einfach ein Schiff versenken, oder?
Ja, das scheint mir auch extrem schwierig zu sein, wie das rechtlich geregelt sein soll. Ich kann ja nicht mit einem Militärschiff oder mit einfach irgendwo in einen anderen Hafen einlaufen ohne Mandat und da wie ein wilder Schiffe versenken. Und selbst wenn, dann würde das den Hafen blockieren. Also das scheint mir alles etwas schwierig zu sein.
Das heißt, selbst wenn ich ein Schiff dort versenken wollte, ich müsste es erstmal rausziehen, damit der Hafen noch benutzbar ist.
Ja, genau. Ich muss es irgendwie rausziehen, damit der Hafen irgendwie noch benutzbar wäre. Oder was? Selbst dann, also ich, wie gesagt, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass wir auf der einen Seite jede Menge Umweltschutzbestimmungen bei uns selbst irgendwie bis zum Glühbirnenverbot irgendwie uns wünschen und dann wie das wilde Wetter irgendwelche wilden Kümos im Mittelmeer einfach so versenken. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Und dass die Bundeswehr sich jetzt als Abwrackunternehmen betätigt, also die Schiffe an den Haken nimmt und wegzieht, irgendwohin zum Abwracken?
Naja, das ist eine schwierige Frage, stellt sich ja auch so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit der ganzen Aktion. Ja, wie gesagt, die eine Frage, das ist immer so ein bisschen schwierig. Technisch geht natürlich alles, aber ob das sinnvoll ist, das kann man aus der Ferne natürlich ganz schwer beurteilen.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, Schiffe versenken ist so einfach nicht, wie das immer dahergesagt wird.
Also sagen wir, technisch ist natürlich ganz leicht. Sie machen einfach ein Loch rein, aber sie haben halt eine ganze Menge Randbedingungen, die man dabei so ein bisschen bedenken muss. Und das macht es, glaube ich, schwierig. Nicht? Und es läuft vermutlich darauf hinaus, dass es alles komplizierter wird, als man sich jetzt so vorstellt.
Professor Stefan Grüger, Leiter des Instituts für Schiffsentwerfen und Schiffssicherheit an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Vielen Dank.
Ja, bitte sehr.
Gestern haben die EU-Außenminister zusammengesessen und über die Vorschläge der Außenbeauftragten Federica Mogherini diskutiert. Die will, das was wir eben gehört haben, die Schlepper bekämpfen, die Flüchtlinge und Auswanderer auf das Mittelmeer schaffen, oft in nicht seetüchtigen Booten. Die Boote sollen nicht erst auf hoher See aufgebracht werden, sondern schon in den Häfen und in den Hoheitsgewässern fremder Staaten eben, möglichst schon im Hafen, bevor sie auslaufen. Einen mehrstufigen Plan hat Federica Mogherini erarbeitet. Sabine Hackländer hat zugehört, als die Außenminister darauf reagiert haben.
Kritik und Zweifel an den Planungen wurden nicht direkt geäußert und dennoch war die Zurückhaltung deutlich zu spüren. Schwierige Fragen und rechtliche Probleme müssten noch geklärt werden. Deshalb könne Mogherinis Plan zunächst auch nur stufenweise umgesetzt werden, so Bundesaußenminister Steinmeier. Phase 1 sei dabei praktisch allerdings sofort realisierbar.
Das ist die Verschaffung eines verbesserten Lagebildes auf dem Mittelmeer. Die zweite und die weiteren Phasen, insbesondere das Anhalten und das Borden auf dem Mittelmeer, das sind überschaubare rechtliche Fragestellungen. Was darüber hinausgeht, insbesondere Operationen in libyschen Hoheitsgewässern oder an Land, steht vor der Frage, ob es eine einschlägige rechtliche Grundlage in Zukunft geben wird, in Gestalt einer Sicherheitsratsresolution.
Die könne schon sehr schnell beschafft werden. Davon geht zumindest die EU-Außenbeauftragte Mogherini aus. Sie rechnet mit einem positiven Bescheid aus New York. Ungleich schwerer wird in Brüssel dagegen ein anderes Hindernis eingeschätzt, nämlich die ebenfalls zwingend notwendige Einverständniserklärung Libyens. Dazu der österreichische Außenminister Sebastian Kurz.
Wir haben nach wie vor keine libysche Regierung oder keine gemeinsame libysche Regierung, die uns hier einladen könnte.
Denn in Libyen herrscht Bürgerkrieg. Also sollen die Phasen 3 und 4 des Planes mit Militäraktionen in libyschen Küstengewässern und Häfen so lange verschoben werden, bis das Land eine einigermaßen stabile Einheitsregierung besitzt. Ohnehin ist bisher nicht klar, wie genau die Mission auf libyschem Gebiet ablaufen soll, wie Flüchtlingsboote von Fischerbooten zu unterscheiden wären, wenn sie leer im Hafen liegen, wo und wie diese Boote zu zerstören wären, ohne dabei möglicherweise Menschen zu gefährden. Bundesaußenminister Steinmeier verwies darauf, dass nicht eine Maßnahme allein, sondern ein ganzes Bündel nötig seien, um die Flüchtlingskrise zu stoppen.
Die Seenotrettung allein wird es nicht verändern. Die GSVP-Mission allein wird es nicht verändern, sondern wir brauchen zusätzlich Engagement in den Herkunftsländern der Flüchtlinge und die Stabilisierung von Libyen.
Die nun zunächst auf nachrichtendienstliche Aktivitäten und Aktionen in internationalen Gewässern reduzierte Mission wird voraussichtlich unter italienischer Führung stehen und von mehreren EU-Ländern aktiv unterstützt werden.
Schiffe versenken. Was absäuft, wenn Europa zuschlägt? Der Tag in HR2 Kultur.
In unserer Stellung, begann Hatter, müssen wir das Wasser beherrschen. Solange wir jedes andere Fahrzeug von dem See verbannen können, hat ein Boot von Baumrinde für uns so viel Wert wie ein Kriegsschiff. Die Burg kann nicht leicht schwimmend angegriffen werden. Nun sind nur 5 Kanus in dieser Gegend, von denen 2 mir gehören und 1 Harrys Eigentum ist. 3 davon haben wir bei uns. Die beiden anderen sind am Ufer in hohlen Baumstämmen verborgen, und die Wilden, die so giftige Feinde sind, werden gewiss am Morgen jeden Ort untersuchen, wo etwas zu vermuten ist. Ich stimme mit Hatter überein, dass wir diese beiden Kanus zur Burg bringen. Je schneller, desto besser, bemerkte Wildhüter. Die Dunkelheit hatte zugenommen, obgleich der Himmel ohne Wolken war und das Licht der Sterne ein wenig leuchtete. Die Stellen, wo die beiden Kanus verborgen waren, kannte nur Hatter. Und er lenkte das Fahrzeug, während seine beiden Gefährten ihre Ruder vorsichtig hoben und senkten, damit die Feinde in der Stille der Nacht kein Geräusch hörten. Sie näherten sich ungefähr nach einer halben Stunde dem Ufer.
Der Wildtöter heißt das erste Buch des Romanzyklus Lederstrumpf von James Fenimore Cooper. Daraus stammen die Episoden von der Verteidigung eines befestigten Pfahlbaus in einem See, gegen die Indianer natürlich. Da geht es, wie in der geplanten EU-Mission, gegen die Schlepper im Mittelmeer, ums Schiffe nicht versenken, aber besitzen. Beim Wildtöter sind es Kanus. Schiffe versenken, was absäuft, wenn Europa zuschlägt, der Tag in HR2 Kultur. Gegen die Schlepper soll es jetzt also gehen, möglichst schon in deren Heimathäfen, also im Nahen Osten und in Nordafrika. Aber wer sind die Schlepper und wie arbeiten sie? Karl Hoffmann.
Essam Ali ist einer von vielen Tausenden, die in den letzten Monaten vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen sind. Eine gefährliche Reise übers Mittelmeer, organisiert von skrupellosen Schleppern. Mein Schleuser hieß Abu Ahmed. Er organisierte unsere Reise übers Meer nach Italien. Eine Woche hat das gedauert. Es waren schlimme Tage, wir hatten kein Wasser und einmal mussten wir umsteigen. Dabei wurden wegen des Seegangs einige Leute schwer verletzt. Seit immer mehr Landgrenzen abgeriegelt werden, wächst der Druck des Flüchtlingsstroms aus Syrien in Richtung Türkei. Deshalb haben die örtlichen Menschenschmuggler eine neue Strategie entwickelt. Sie kaufen 60 bis 80 Meter lange ausgemusterte Frachter zum Schrottwert und schicken sie mit bis zu 700 Menschen an Bord auf eine lebensgefährliche Reise Richtung Europa, wo sie mit viel Glück an der süditalienischen Küste von oft entsetzten Rettungsmannschaften entdeckt werden. Schau nur, lauter Kinder und Frauen sind dabei. Das ist ja furchtbar, was die da haben leiden müssen. Die Retter von der Küstenwacht ziehen die Flüchtlingsboote in den schützenden Hafen. Die Menschen gehen an Land, ohne Hab und Gut, aber froh, lebend angekommen zu sein. Je schwieriger es ist, nach Europa zu gelangen, umso skrupelloser werden die Methoden der Menschenschmuggler. Yusuf ist einer von ihnen. Er gehört zu einer inzwischen gut eingespielten Organisation, die in den vergangenen Monaten ein halbes Dutzend Seelenverkäufer aus der Nähe der Hafenstadt Mersin an der türkischen Südküste auf die Reise geschickt hat, mehr oder weniger verdeckt. Mit uns in Kontakt zu treten ist leicht. Wir haben jede Menge Kundschaft. Das hat industrielle Ausmaße angenommen. Wir haben eine klare Arbeitsteilung in der Organisation. Eine Gruppe holt die Flüchtlinge an der Grenze ab, eine andere bringt sie aufs Meer. Natürlich ist das alles ganz und gar unmenschlich. Und vor allem teuer. Oft müssen sich Flüchtlinge bis zu ihrer Abreise wochenlang versteckt halten, in armseligen Unterkünften, in den Stadtrandvierteln von Mersin, wo sie horrende Mietpreise bezahlen. $6,000 pro Person kostet schließlich die Passage nach Italien. An einem einzigen Transport verdienen die Schlepper bis zu $2 Millionen. Ein weiterer Grund für die neue Schleppermethode ist auch das Ende der italienischen Seenotrettungsaktion Mare Nostrum, meint Carlotta Sami, die Sprecherin des UN-Flüchtlingskommissars in Rom. Man müsste jetzt viel mehr tun, um die Flüchtlinge sicher und auf legalem Weg nach Europa zu bringen, statt ihr Leben bei der gefährlichen Überfahrt aufs Spiel zu setzen. Wie gefährlich, das haben Schiffstechniker in Kalabrien jüngst herausgefunden. Nach seiner Ankunft drohte der Flüchtlingstransporter Sandy im Hafen zu sinken. Im Inneren des Schiffes fanden sich zahlreiche, absichtlich gelockerte Schrauben, sodass Wasser eindringen konnte. Hätte die Reise noch länger gedauert, wäre das Schiff gesunken.
Das heißt, wir, unsere Bundeswehr oder sonst wer, die EU, muss die Schiffe gar nicht versenken, das machen die Schlepper schon selber. Alexander Prölls, Professor für öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht und Seerecht an der Universität Trier, guten Tag.
Guten Abend, ich bin.
Federica Mogherini, die EU-Außenbeauftragte, die in letzter Zeit eher wie eine Art Verteidigungsministerin auftritt, hat einen mehrstufigen Plan, wir haben das schon gehört, zur Bekämpfung der Schlepperbanden vorgelegt, die Flüchtlinge übers Mittelmeer oder ins Mittelmeer bringen. Erster Schritt, Versenken der Boote auf See. Erste Frage, darf ich das, ein fremdes Boot, einfach so versenken?
Naja, das ist grundsätzlich schon sehr problematisch. Sie haben es gerade eben schon gesagt, es kommt zum einen darauf an, wo genau man das macht, an Land oder in den Gewässern, die einem einzelnen Staat, zum Beispiel Libyen, zugeordnet sind oder in den sogenannten internationalen Gewässern. Aber selbst da ist es durchaus problematisch. Es gibt keine festgeschriebenen Regeln für den Fall der Bekämpfung des Menschenschmuggels. Sondern das Einzige, was wir haben, sind Piraterievorschriften und an die dockt sich das Ganze evident an.
Also die Schlepper greifen uns aber nicht an, höchstens mittelbar, aber sie greifen die Schiffe der Bundeswehr ja zum Beispiel nicht an oder die der italienischen Küstenwache.
Ja, völlig richtig. Man darf eben, also zumindest dann, wenn Menschen an Bord sind, kann man auf gar keinen Fall einfach irgendein Schiff versenken, wenn man nicht selber irgendwie angegriffen wird. Sie sagen das völlig zu Recht. Das heißt, auch das internationale, das UN-Seerechtsübereinkommen gibt dafür überhaupt keine Rechtsgrundlage her. Das heißt, das, was man dann dafür bräuchte, wäre in der Tat eine Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat, der ja auch angestrebt wird.
Hören wir mal, was jetzt schon passiert, derzeit. Der Kommandeur der Fregatte Hessen im Einsatz zwischen Libyen und Italien auf der Suche nach Flüchtlingsbooten. Dort sind auch Flüchtlingsboote schon gefunden worden und Flüchtlinge gerettet worden. Der Fregattenkapitän Rainer Muschalk.
Die Fahrzeuge, wenn sie dann führerlos übers Meer schwimmen sozusagen, stellen natürlich ein Seefahrtshindernis dar. Das heißt, es besteht für eben andere Schiffe die Gefahr, die zu überfahren und selbst dabei einen Schaden zu erleiden, die zum Beispiel in die Schiffsschraube zu bekommen. Insofern sind wir bemüht, diese Schifffahrtshindernisse dann zu beseitigen und nachdem wir die Menschen evakuiert haben, vernichten wir diese Fahrzeuge.
Also das heißt, es wird schon gemacht. Ist das in Ordnung?
Das kommt darauf an, ob die Schiffe über eine Flagge verfügen. Das ist regelmäßig nicht der Fall. Wenn es nicht der Fall ist, es also sogenannte staatenlose Schiffe sind, dann gibt es da durchaus unterschiedliche Ansichten in der Staatengemeinschaft. Zahlreiche Staaten, darunter auch die USA und einige europäische Staaten, vertreten die Position, dass man die dann in der Tat versenken darf. Aber das wird auch von anderen bestritten. Also ganz eindeutig ist die Sache jedenfalls nicht.
Teil 4 und 5 des Mogherini-Planes zur Bekämpfung der Schlepper besteht aus Polizei- oder Militäraktionen vor Ort in den Hoheitsgewässern der Staaten, aus denen die Schleuser kommen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Vom Kollegen Karl Hoffmann haben wir gehört, dass die Schleuser Frachter, altersschwache Frachter, aber Riesenschiffe immerhin, kaufen und vor die Küste legen und sie dann nach und nach mit kleinen Booten mit Flüchtlingen füllen. Ja. Kann jetzt die Fregatte Hessen da längsseits gehen, die Flüchtlinge an Bord nehmen und so ein Schiff versenken?
Das kann sie ohne, also jedenfalls das Versenken kann sie ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrats oder aber die Zustimmung, sagen wir mal Libyens oder welchen Küstenstaats auch immer, kann sie das nicht. Denn das wäre ein Verstoß gegen die territoriale Souveränität des betreffenden Staates.
Und wenn das Schiff, was da jetzt vor Anker auf Rede sozusagen liegt, wenn das eine Nationale trägt, also eine Flagge eines Staates?
Ja, dann auf gar keinen Fall. Dann können Sie ohne Einwilligung des Küstenstaates beziehungsweise dann des Flaggenstaates keine Handlungen vornehmen, wie zum Beispiel das Versenken des betreffenden Schiffes oder das Zerstören oder manövrierunfähig machen oder wie auch immer.
Und nächster Schritt wäre dann im Hafen, da fährt die Bundesmarine rein, sucht sich die Boote aus, die wie Schlepperboote aussehen und dann saufen die dort ab? Kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen.
Nein, in der Tat, das geht auch nicht. Und gerade vor wenigen Stunden hat ja die offiziell international anerkannte libysche Regierung gesagt, dass sie mit der gleichen Plan auch nicht einverstanden ist. Das heißt, es wird genau an dieser Einwilligung fehlen. Und nach meiner Einschätzung und den Reaktionen, die zum Beispiel so aus Russland gekommen sind, wird es auch keine entsprechende Mandatierung durch den UN-Sicherheitsrat geben. Das heißt, dieses so weitreichende Maßnahmen betroffen sind, trifft das geplante Vorgehen auf erhebliche rechtliche Bedenken.
Alexander Bröll ist Professor für öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht und Seerecht an der Universität Trier. Recht herzlichen Dank dorthin.
Gerne.
Schiffe versenken. Was absäuft, wenn Europa zuschlägt? Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Seerecht im Wildtöter von James Fenimore Cooper.
Zieht jetzt eure Ruder ein, sagte Hutter leise. Wir wollen uns einen Augenblick umsehen. Wir müssen jetzt ganz Auge und Ohr sein, denn diese Indianer haben Nasen wie Bluthunde. Sie konnten nichts Ungewöhnliches entdecken, und so hielten sie es für sicher, zu landen. Bald darauf stieß das Boot mit einem kaum hörbaren Laut auf den Kiessand des Ufers. Hutter und Harry sprangen sofort an Land und ließen Wildtöter zur Bewachung des Kanus zurück. Der hohle Baumstamm lag in geringer Entfernung an der Seite des Berges, und der alte Mann ging voran, indem er vorsichtig jeden dritten oder vierten Schritt still stehen blieb, um zu lauschen, ob irgendetwas die Nähe eines Feindes verrate. Es herrschte aber immer die gleiche Totenstille, und sie erreichten ohne Hindernisse ihr Ziel. »Hier ist es«, flüsterte Hutter und stellte einen Fuß auf den Stamm einer auf der Erde liegenden Linde. »Zieh das Boot vorsichtig heraus.« »Halte meine Flinte bereit«, antwortete March, »und fühle, ob Pulver auf der Pfanne ist.« »Alles in Ordnung«, murmelte Tom. »Gehe langsam, wenn du das Boot auf der Schulter hast.«
Der Kampf um die Boote im Wildtöter von James Fenimore Cooper. Wir kommen zurück in die Realität von heute. Simone Eick, Direktorin des Auswanderungsmuseums Bremerhaven, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Das Museum, das Sie leiten, heißt Auswanderungsmuseum, nicht Flüchtlingsmuseum. Dabei sind die Menschen damals im 19. Jahrhundert aus Europa eigentlich auch geflohen, nämlich vor dem Elend ihrer Existenz hier im alten Europa. Wie differenzieren Sie zwischen Flüchtling und Auswanderer?
Auswanderer sind Menschen, die gezielt den Weggang aus der Heimat planen, um in einem neuen Land ein neues Leben zu beginnen, während Flüchtlinge relativ schnell reagieren müssen auf Krieg, auf Vertreibung, dann als Vertriebene oder als politisch Verfolgte, beispielsweise im Nationalsozialismus in Deutschland.
Gut, und so ist das definiert und deshalb heißt Ihr Museum Auswanderermuseum. Wie würden Sie die Leute, die heute übers Mittelmeer kommen, kategorisieren, wenn man bei diesen beiden bleibt?
Ich denke, da muss man unterscheiden zwischen den Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien zum Beispiel und dann diejenigen, die aus afrikanischen Ländern kommen, die dann wahrscheinlich doch eher auf der Suche sind nach Arbeit. Die würde man klassischerweise Arbeitsmigranten nennen. Anders als Auswanderer sind Arbeitsmigranten meistens Menschen, die für kurze Zeit, für einige Jahre in ein anderes Land gehen wollen, um dort zu arbeiten. Hatten wir beispielsweise in der Bundesrepublik auch die Zeit der Gastarbeit.
Aber schauen wir mal zurück auf das, was Ihr Museum uns vorstellt, zum Beispiel auch die Auswanderer aus Deutschland im 19. Jahrhundert. Sind das auch Menschen gewesen, die nur eine andere Arbeit in einem anderen Land gesucht oder überhaupt Arbeit in einem anderen Land gesucht haben? Oder wollten die dauerhaft wechseln? Wie viele sind da zurückgekommen?
Also wir haben so Mitte des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen deutsche Familien, die eigentlich für immer in die USA gehen wollten. Die haben sich da niedergelassen und Land gekauft, viele, viele von denen. Es gab andere Handwerker, Facharbeiter, die dann Ende des 19. Jahrhunderts gegangen sind. Da war das nicht klar, ob die für immer gehen oder ob sie nicht zurückkommen. Und dann haben wir tatsächlich Zahlen vorliegen für Beginn des 20. Jahrhunderts, dass bis zu 25% der Deutschen und jetzt sage ich mal Migranten tatsächlich auch zurückgekehrt sind.
Also immerhin. Wie wurde damals aber umgegangen mit den Auswanderern aus Deutschland? Wie legal oder wie illegal war das Auswandern?
Das fing schon in den deutschen Ländern an. Es konnte sehr schnell illegal werden. Zum Beispiel in den preußischen Ländern waren junge Männer verpflichtet zum Militärdienst. Dem wollten viele entgehen und haben nicht, was sie eigentlich hätten tun müssen, die Entlassung aus dem Untertanenverband für die Auswanderung beantragt, sondern sind illegal in die Hafenstädte, nach Bremerhaven zum Beispiel gegangen und von dort dann nach Übersee. Die Einreise in die USA war für Deutsche bis zum Ersten Weltkrieg problemlos, danach durch den Krieg verboten. Danach begann dann das sogenannte Quotensystem in den USA. Es wurde genau reglementiert, wie viele von welcher Nation in die USA einwandern durften.
Aber das ist total interessant, was Sie gerade gesagt haben. Das gibt es heute ja auch noch. In einem Land, mit dem wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichen möchten, in Eritrea ist das so, dass man als Mann, weil man ja wehrpflichtig ist, und zwar bis ins hohe Alter, nicht auswandern darf, nicht die Grenze überschreiten darf. Es wird sogar an der Grenze geschossen auf Leute, die die Grenze illegal übertreten. So war das damals bei uns auch.
Ja, es wurden nicht geschossen, man wurde verhaftet. Man konnte sich auch, es gab viele Väter, die ihre Söhne freigekauft haben. Reiche Kaufmannsleute, die lieber Geld an die Regierung gezahlt haben. Wir haben zum Beispiel eine Biografie bei uns im Museum, wo das der Fall ist. Der Sohn ist dann nach Australien gegangen als Goldgräber und der Vater hat gezahlt, sodass er nicht zum Militärdienst musste. Geschossen wurde damals auf diesen Menschen.
Genau, immerhin etwas zivilisierter, wenigstens ein bisschen zivilisierter. Okay, aber was lernen wir daraus? Wir lernen, das sind Auswanderer, das sind Leute, die zum Teil wieder zurückkehren. Das heißt, das wird bei den Flüchtlingen oder die wir jetzt Flüchtlinge nennen, die zum Teil eben auch Arbeitsmigranten sind, die hierher kommen nach Europa, auch so sein, könnte man sagen. Also es gibt Wanderbewegungen in der Geschichte und wir gehörten selber mal zu so einer Wanderbewegung.
Unbedingt und tun wir auch bis heute, was immer gerne vergessen wird. Heute wandern noch über 100.000 Deutsche jedes Jahr nach Übersee oder in die Schweiz oder nach Skandinavien aus, um dort zu arbeiten. Es gibt viele deutsche Ärzte, viele Akademiker, viele Handwerker, die auch heute noch ins Ausland gehen. Insofern, Deutschland ist Ein- und Auswanderungsland, was wir auch übrigens bei uns im Museum beides zeigen. Und das darf man einfach nicht vergessen.
Simone Eick, die Direktorin des Auswanderungsmuseums in Bremerhaven. Recht herzlichen Dank. Wie legal sind Einwanderer und wo dürfen und wo sollen sie hin dürfen? Das ist auch die Frage im aktuellen Flüchtlingspoker innerhalb der Europäischen Union. Diese Woche sind wir ja als Schiffeversenker unterwegs und wollen offenbar abschrecken und Flüchtlinge daran hindern, sich überhaupt auf den Weg übers Mittelmeer zu machen. Vergangene Woche war Europa noch humanitärer unterwegs. Da ging es noch um die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU. Und da hörte man dann schon, was die Bestrebungen untermauert, die in dieser Woche durchschlagen. Viele EU-Staaten wollen einfach schlicht gar keine Flüchtlinge aufnehmen und sie wollen schon gar keine Einwanderung. So zum Beispiel Tschechien und die Slowakei.
Prag und Bratislava sind einer Meinung, man wird dem wachsenden Quotendruck aus Brüssel nicht nachgeben. In der EU-Flüchtlingspolitik ziehen Tschechien und die Slowakei an einem Strang. Deutliche Worte des tschechischen Ministerpräsidenten Sobotka nach gemeinsamen Beratungen der Regierungen beider Länder. Der neue Vorschlag der EU-Kommission schadet der Migrationsdebatte in Europa mehr, als dass er hilft. Es ist eine unnatürliche Beschleunigung des ganzen Prozesses. Wir bleiben dabei. Einzelne Länder müssen weiter die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, in welchem Umfang sie sich der Solidarität im Rahmen der Europäischen Union anschließen. Tatsächlich hält sich in den letzten Jahren die tschechische Solidarität in der europäischen Flüchtlingspolitik in überschaubaren Grenzen. Nur rund 1.000 Migranten aus sogenannten Drittländern kamen 2014 in das kleine EU-Land. Auch der slowakische Regierungschef Fico will sich eine Änderung der rigiden Asylpolitik seines Landes nicht von Brüssel aufzwingen lassen. Die Slowakei lehnt jede Quotenpolitik prinzipiell ab. Es gelten weiter die Beschlüsse des EU-Gipfels, die eindeutig von Freiwilligkeit sprechen. Jedes Land hat das Recht, selbst zu entscheiden, in welchem Umfang es zur Lösung des Migrationsproblems beiträgt. Ein Standpunkt, der laut aktuellen Umfragen in beiden Ländern von einer klaren Mehrheit der Bevölkerung geteilt wird. Schon die Ankündigung der tschechischen Regierung, in diesem Sommer 15 syrische Flüchtlingsfamilien, insgesamt 70 Kinder, Frauen und Männer aus dem Bürgerkriegsland aufzunehmen, sorgte für eine aufgeregte wochenlange Debatte über mögliche Gefahren für die innere Sicherheit. Die Angst vor einer Überfremdung ist in der jungen Demokratie weit verbreitet, so der Soziologe Jan Hartl. Wir sind ein ethnisch sehr homogenes Volk. Tschechien hat lange isoliert hinter dem eisernen Vorhang gelebt und ist deswegen absolut nicht darauf vorbereitet, Ausländer aufzunehmen. Viele Menschen fürchten sich vor fremden Kulturen und haben dazu eine negative Haltung. Trotz der Bilder von den Flüchtlingsdramen im Mittelmeer fordern nur wenige Stimmen einen politischen Kurswechsel in der Asylpolitik. Tschechien dürfe keine Insel in der Flüchtlingspolitik bleiben, so Magda Faltová, Direktorin einer Hilfsorganisation. Tschechien benimmt sich so, als ob die ganze Situation uns nicht betrifft. Es fehlt der politische Mut, etwas zu verändern. Die Flüchtlinge verschwinden aber nicht, wenn man sie einfach ignoriert. Wir haben die moralische Pflicht, diesen Menschen zu helfen. Auch in den tschechischen Medien wird die strikte Asylpolitik in den Ländern Ost- und Mitteleuropas kritisch kommentiert. Gegenüber der EU drehte man immer noch so auf, als ob man für die Qualen der kommunistischen Herrschaft entschädigt werden müsse, heißt es in der Tageszeitung Hospodarske Noviny. Die Europäische Union gründe jedoch auf dem Prinzip der Solidarität. 25 Jahre nach dem Fall der Grenzen hätten die Regierungen deshalb die Aufgabe, mutig gegen den Strom der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung zu schwimmen.
Stefan Heinlein aus Prag. Wir können keine Flüchtlinge aufnehmen, weil wir noch nicht so weit sind, sagen die Tschechen und die Slowaken bzw. ihre Regierungen. Sie wollen sich nicht beteiligen an der Aufnahme der Flüchtlinge, schon gar nicht, wenn die Flüchtlinge Migranten werden könnten, also bleiben wollen. Und die Begründung ist sehr interessant. Wir können nicht, weil die Aufnahme von Fremden unser Land destabilisieren würde. Im Klartext, wir sind zu rückständig, zu wenig weltoffen, wir leben hinter dem Mond und da wollen wir auch bleiben. Habe ich jetzt ein bisschen zugespitzt, gebe ich zu. Professor Markus Kotzur, Europa- und Völkerrechtler an der Universität Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Da gehen derzeit so einige Argumentationsstränge ziemlich durcheinander und drohen sich zu einem undurchsichtigen Gewirr zu verknoten. Ich würde gerne mit Ihnen versuchen, bevor das Ganze gordisch wird, etwas zu entwirren. Bleiben wir mal bei den Menschen, die da übers Mittelmeer kommen wollen. Sind das nun Flüchtlinge oder sind das Auswanderer oder Arbeitsmigranten?
Das ist schon das erste Problem, das man hier differenzieren muss. Viele der Menschen, die übers Mittelmeer kommen, sind tatsächlich Kriegsflüchtlinge, zum Beispiel aus Syrien. Andere allerdings, die unter Umständen dieselben Schleuserbanden nutzen, um einen Weg nach Europa zu finden, sind Migranten, die der Situation der extremen Armut in ihren Heimatländern in Afrika entfliehen wollen. Wir haben also hier ein Gemisch und das macht die Einzelfallprüfung so schwierig, dass die Leute, die ankommen, teilweise Arbeitsmigranten sind, die auszuwandern versuchen, teilweise Flüchtlinge sind, die einer Kriegs- oder Bürgerkriegsgefahr zu entfliehen versuchen und die auch den vollen Schutz des internationalen Flüchtlingsrechts genießen.
Also wenn es keine Flüchtlinge sind, dann können sie auch kein Asyl bekommen hier bei uns in Europa. Dann sind sie Auswanderer, von Ihnen aus gesehen. Von uns aus gesehen sind sie Einwanderer.
Genau.
Sie suchen Arbeit und ein besseres Leben. Das ist aber auch nicht verboten, oder?
Nein, das ist keineswegs verboten, sondern das ist eine Möglichkeit, die Menschen suchen können. Hier ist es Aufgabe der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, eine Migrationspolitik zu entwickeln. Und das ist eine sehr wichtige und drängende Aufgabe, denn wir sehen ja, dass gerade schon der demografische Faktor in Europa eine große Rolle spielt. Gesellschaften altern. Wir sind uns sehr einig, dass wir beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland Zuwanderung brauchen. Diese Zuwanderung muss natürlich eine gewisse Steuerung erfahren. Wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte etc. Aber es ist dringend notwendig, hier eine offene Migrationspolitik zu gestalten, die auch die positiven Potenziale der Menschen, die zu uns kommen wollen, ausnutzt und einbindet in ein kohärentes Gesamtkonzept einer europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik.
Das wäre die politische Aufgabe, die da vor der EU liegt.
Das ist die große politische Aufgabe, gewiss schwierig, aber bisher hat sich die Europäische Union, salopp formuliert, da noch nicht mit allzu viel Ruhm bekleckert.
Bleiben wir noch mal bei dem Weg der Flüchtlinge und Auswanderer. Ist es verboten, sich als Auswanderer einem anzuschließen, der einem helfen will, auf dem Weg zu kommen und den Weg zu schaffen?
Nein, das ist nicht verboten. Welche Wege die Flüchtlinge, die Auswanderer suchen, ist sozusagen deren Angelegenheit. Aber es ist umgekehrt verboten, dass Schlepperbanden hier Verheißungen aufstellen, die sie unter Umständen nicht erfüllen können und vor allen Dingen Transportsituationen schaffen, die Menschen, die sich auf diesen Booten gefährden, konkret an Leib und Leben und Gesundheit gefährden. Also das verboten sein, das ist auf Seiten der Schlepperbanden zu suchen und nicht auf Seiten der Flüchtlinge oder auf Seiten der Migranten.
Aber jetzt sage ich mal, ein integrer Schlepper, der ein gutes Boot hat und seine Leute anständig über das Mittelmeer bringen würde und der nicht auf irgendwelchen Seelenverkäufern unendlich viele Menschen zusammenfärcht, der wäre doch nicht unbedingt ein Krimineller, oder?
Der wäre nicht unbedingt ein Krimineller. Hier gibt es sehr komplexe Regelungen im Seerecht, in den nationalen Rechtsordnungen und auch im europäischen Recht, was nun sozusagen ein kommerzielles Unternehmen, ein kommerzielles Schifffahrtsunternehmen etc. darf und was es nicht darf. Aber sicherlich muss man hier sehr unterscheiden zwischen kriminellen Schlepperbanden und sonstigen Angeboten und Möglichkeiten, die das quasi sozusagen auf seriöse Weise zu ermöglichen versucht.
Nun, wir brauchen ja nur in unsere eigene Geschichte zurück, also Deutschland West zurückzuschauen. Fluchthelfer, die Menschen aus Diktaturen heraushelfen, sind ja durchaus auch gerne mal Helden.
Richtig, völlig richtig.
Nun hat sich Federica Mogherini, die EU-Außenbeauftragte in New York bei der UNO, schon mal präventiv darauf berufen, dass die Flüchtlinge eine Gefahr seien, und zwar eine Gefahr für die internationale Sicherheit nach Artikel 39 der UN-Charta. Wenn das so ist, dann dürfte man auch massiv, notfalls militärisch eingreifen, um diese Gefahr abzuwenden. Aber lässt sich so argumentieren, diese Flüchtlinge sind eine Gefahr, einfach weil sie flüchten?
Das ist eine sehr schwierige Frage und die muss man wahrscheinlich auch ein bisschen anders stellen. Im Völkerrecht hat sich in den letzten Jahren eine sehr weite Interpretation des Begriffs Gefahr für den internationalen Frieden und die Sicherheit herausgearbeitet, damit die Handlungsspielräume des UN-Sicherheitsrates größer werden. Es wird immer wieder kritisiert, dass dadurch der Anwendungsbereich von Kapitel 7 der UN-Charta ein bisschen unkenntlich wird, sehr stark ausgeweitet wird. Aber das Interesse insbesondere der 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates war es, hier weitreichendere steuernde Kompetenzen zu bekommen. Und es geht nicht darum, dass die Flüchtlinge als Flüchtlinge eine Gefahr darstellen, sondern dass die Situation von großen Migrationsbewegungen und Migrationsströme destabilisierend wirken kann, destabilisierend auf die Nachbarstaaten wirken kann und dass dadurch eine Gefahr für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit besteht. Völkerrechtlich wäre es wünschenswert, auch sehr genau zu unterscheiden, welche Form von Flüchtlingsströmen da sind. Manche mögen destabilisierender wirken als andere. Aber es wäre jetzt verfehlt zu sagen, dass der einzelne Flüchtling quasi als Gefahr betrachtet wird, sondern die Situation, die Menschen dazu treibt, dass sie fliehen müssen, diese Situation wird als Gefahr wahrgenommen und hier soll der Sicherheitsrat Handhabe haben, hier soll der Sicherheitsrat reagieren können.
Dann müsste er aber in Syrien eingreifen lassen und in Libyen eingreifen lassen zum Beispiel.
Das ist völlig richtig, dass er das letztlich müsste. Da haben wir aber wieder die ganz andere Frage, ob das politisch gewollt ist. Wir hatten ja in Libyen eine relativ großzügige Resolutionspolitik. Da hatte Russland seinerzeit weitreichenden Resolutionen zugestimmt. In Syrien ist dann eine ganz andere Politik angewandt worden. Nach den negativen Erfahrungen Libyens und da hat Russland sich verweigert. Insofern ist das dann auch immer eine Frage des Mächtegleichgewichts, insbesondere zwischen den Vetomächten im Sicherheitsrat. Aber der Sicherheitsrat hätte hier sicherlich die Handhabe. Er könnte hier, wenn er wollte, unproblematisch eingreifen, weil da die Gefahr für den internationalen Frieden und für die Sicherheit natürlich noch viel größer ist.
Professor Markus Kotzur, Europa- und Völkerrechtler an der Universität Hamburg. Vielen Dank. Schiffe versenken. Was absäuft, wenn Europa zuschlägt? Der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt der letzte Ausschnitt für heute aus dem Wildtöter. Hier werden die Boote nicht versenkt, sondern schlicht geklaut.
Das Kanu wurde mit äußerster Vorsicht aus dem Baumstamm gezogen. Harry hob es auf die Schulter und die beiden gingen vorsichtig zum Ufer zurück. Die Entfernung war nicht groß, doch ehe sie das Ufer erreichten, musste Wildtöter landen, um das Kanu durch das Gebüsch tragen zu helfen. Mit seiner Hilfe war dies schnell geschehen und das leichte Fahrzeug lag bald an der Seite des anderen Kanus. Hatter steuerte nun dem Mittelpunkt des Sees zu. Als er weit genug vom Ufer entfernt war, band er das andere Kanu los, da er wusste, dass es mit dem leichten Südwind langsam den See hinauftreiben würde. Sie erreichten das Ende der Landzunge und landeten sicher in der kleinen Bucht. Der gestürzte Baum, in dem das Kanu verborgen war, lag ungefähr auf der Mitte der Landzunge. Es war nicht schwer, die Stelle zu finden, und die beiden schoben das Kanu an der nächsten günstigen Stelle ins Wasser und stießen wieder zu Wildtöter. Da sie jetzt alle Boote am See in ihrem Besitz hatten, wurden sie zuversichtlicher. Wenn die Rothäute jetzt die Burg besuchen wollen, sagte March, können sie warten oder schwimmen.
Das wird am Mittelmeer nicht so einfach sein, alle Boote in seinen Besitz zu bekommen. Ausschnitt aus dem Wildtöter, dem ersten Buch aus dem Romanzyklus Lederstrumpf von James Fenimore Cooper. Alle Jungs zumindest werden es kennen. Schiffe versenken, was absäuft, wenn Europa zuschlägt, der Tag in HR2 Kultur. Was absäuft, ziemlich viel Recht, wenn ein Rechtsstaatsgebilde wie Europa zuschlägt, das haben wir schon gehört. In Libyen will die EU womöglich demnächst mit Militäraktionen gegen Schlepper und ihre Boote vorgehen. In Libyen, wo viele Flüchtlinge übers Mittelmeer starten. Wo die EU erst hin will, da war schon Anne Almeling. Sie hat für uns nachgeforscht, wie es geht, den Schleppern dort und den Flüchtlingen.
Mohammed steckt fest in einem improvisierten Abschiebelager, zusammen mit etwa 800 weiteren Flüchtlingen aus ganz Afrika. Die libysche Küstenwache in Misrata hat Mohammed aufgegriffen. Wochenlang war er unterwegs, im Auto, im Bus, im Lastwagen, hunderte Kilometer durch die Sahara. Mohammed stammt aus dem Niger, einem Nachbarland Libyens, das zum größten Teil aus Wüste besteht. Die Grenzen sind durchlässiger geworden, denn in Libyen herrscht Bürgerkrieg. Seit 10 Monaten beanspruchen 2 Parlamente und 2 Regierungen die Macht. Die eine Seite wird von Islamisten dominiert, die andere, demokratisch gewählte und international anerkannte, von deren Gegnern. Beide Seiten kämpfen um Einfluss, Geld und Ressourcen und stützen sich auf die zahlreichen Milizen im Land. Im Jahr 2011 hatten die bewaffneten Gruppen gemeinsam gegen Libyens langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi gekämpft. Doch seit seinem Sturz versuchen die verschiedenen Milizen, jeweils ihre eigenen Interessen durchzusetzen, mit aller Gewalt. Attentate, Bombenanschläge und Entführungen machen ein normales Leben in Libyen fast unmöglich. Von dem Chaos profitieren kriminelle Banden und organisierte Verbrecher, die teilweise mit einzelnen Milizen verbündet sind. Sie versprechen Flüchtlingen wie Mohammed ein besseres Leben in Europa und knöpfen ihnen oft mehrere tausend Euro für die lebensgefährliche Überfahrt nach Europa ab. Libyen sei ein Zentrum für Schmuggler und Schlepper geworden, sagt Sarah Khan vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Es sind große Netzwerke, die die Menschen an Bord der Schiffe drängen, auch wenn die ihre Meinung ändern. Und das tun tatsächlich einige. Sie werden einfach auf ein Boot gesetzt, auch wenn sie nicht wollen. Es gibt keine Netzwerke, die dich wieder nach Hause zurückbringen. Der Weg geht nur nach Norden. Und je schlimmer es in Libyen wird, desto weniger Möglichkeiten haben die Flüchtlinge. Täglich werden an der libyschen Küste Leichen angeschwemmt von Flüchtlingen, die die Überfahrt nicht überlebt haben. Allein im vergangenen Jahr sind tausende Menschen im Mittelmeer ertrunken. Mohammed hat es gar nicht erst bis zu den Schlepperbooten geschafft. Menschen wie ihn würde Muftah al-Bagger von der Einwanderungspolizei in Misrata am liebsten gleich wieder loswerden. Mit den Nachbarländern haben wir ein Abkommen. Nach Tunesien, Niger, Sudan und Ägypten können wir die Leute zurückschicken. Aber Länder wie Ghana, Nigeria, Kamerun und Senegal gehören nicht zu unseren Nachbarländern. Da sollte uns die Europäische Union beistehen. Mohammed überlegt, freiwillig wieder nach Hause zu gehen, zurück in den Niger zu seiner Frau und seinen Kindern. Doch er ahnt schon jetzt, dass er dort nicht lange bleiben kann. Was ich mir wünsche? Einen Job zu Hause. Aber wenn ich keine Arbeit finde, muss ich woanders hingehen. So ist das einfach.
Aus dem Schlepperland Libyen berichtete Anne Almeling. Steffen Angenent von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Berater der Bundesregierung, der EU-Kommission und einiger UNO-Organisationen in Sachen Migration. Guten Tag nach Berlin.
Guten Tag.
Sie haben sich vergangene Woche, als die EU-Kommission mit ihrer Quotenregelung für die Verteilung der Flüchtlinge in Europa herausgekommen ist, prinzipiell für eine solche Regelung ausgesprochen. Das entspricht auch einem Vorschlag für die Kommission, den Sie miterarbeitet haben. Jetzt allerdings, nur eine Woche später, ist das schon wieder in den Hintergrund gerückt, weil jetzt von eher militärischem Vorgehen gegen die Schlepper gesprochen wird. Also, letzte Woche wollten wir die Verteilung der aufgenommenen Flüchtlinge regeln und sogar Flüchtlinge abholen in den Herkunftsländern. Diese Woche wollen wir die Flüchtlinge wieder vom Kommen abhalten. Passt das zusammen?
Also ich würde mal sagen, es passt auf jeden Fall zu dem Eindruck, den die EU-Politik zurzeit einfach abgibt, leider abgibt. Das sieht wirklich kopflos aus, wenn man innerhalb von einer Woche von Vorschlägen, die ja eigentlich ein großer Wurf sein sollten, eben komplett abweicht. Nur noch ein Punkt, nämlich den dieser Zerstörung der Schlepperboote rausgreift und den Rest einfach nicht mehr verfolgt. Also das stützt so ein bisschen den Eindruck, dass da einfach keine Strategie hinter ist und dass die Vorschläge einfach auf sehr, sehr kurzfristige Fragen reagieren. Also das ist doch keine klare Linie dahinter.
Wir haben das eben schon mal kurz behandelt und dann kommen wir dazu, dass es vielleicht doch eine Strategie geben könnte, zumindest bei der Abwehr oder bei der Abschreckung der Flüchtlingsströme in Anführungsstrichen. Die EU bastelt daran, diese Flüchtlings- oder Auswanderungsströme übers Mittelmeer zu einer Gefahr für die internationale Sicherheit erklären zu lassen. Da hat Frau Mogherini schon vor der UNO vorgearbeitet und hat gesagt, also wir sehen das als eine Bedrohung der internationalen Sicherheit, um die Voraussetzung für ein UNO-Mandat zum Vorgehen gegen die Schlepperbanden zu schaffen. Aber was wäre ein solches Vorgehen im politischen Gesamtzusammenhang? Was wäre das dann? Aktionismus oder ist das Abschreckung? Eine sinnvolle Aktion präventiver Menschenrettung, das wäre die eine Möglichkeit. Man könnte so interpretieren, ja, wir halten die Menschen davon ab, sich auf diese Seelenverkäuferboote zu begeben und retten sie dadurch präventiv sozusagen. Oder ist es tatsächlich nur Abschreckung und Aktionismus?
Ja, ich glaube, dass da schon ein gewisses Kalkül hintersteckt, hinter dieser Beschreibung als Sicherheitsrisiko, weil das ist schließlich die Voraussetzung dafür, eben einen entsprechenden Sicherheitsratsbeschluss zu bekommen. Und der wäre eben tatsächlich notwendig, um in Libyen aktiv werden zu können, an Land aktiv werden zu können, da Schlepperboote zerstören zu können und so weiter. Also militärisch zu intervenieren. Was anderes ist das ja nicht, auch wenn es hier als Polizeimaßnahme dargestellt wird. Das ist deshalb die Betonung sozusagen dieser Sicherheitsaspekte. Das ist, sagen wir mal, eine notwendige Voraussetzung, wenn man so eine Strategie weiterverfolgen will. Ich finde es völlig unangemessen und es wird sicherlich nichts an den Anreizen ändern, solche Dienste anzubieten von den Schleppern aus. Und es wird sicherlich auch nichts an den Verdiensten ändern, die da drin stecken.
Andersrum gefragt, die Flüchtlinge fliehen vor der Bedrohung durch den Krieg einerseits, Auswanderer vor der sozialen und körperlichen Not. Sie vertrauen sich den Schleppern an, weil sie verzweifelt sind. Hindere ich sie nun daran, sich den Schleppern anzuvertrauen, indem ich die Schlepper jage? Oder, anders als Sie es eben gesagt haben, erhöhe ich nicht nur den Gewinn, weil ich die Schlepper noch mehr in die Illegalität drücke?
Alle Erfahrung zeigt, die Erfahrung der letzten 10 Jahre auch, wenn ein Zuwanderungsweg zugemacht wird, eine Zuwanderungsroute zugemacht wird, dass dann Alternativrouten gestärkt werden. Und ich würde vermuten, dass das auch in diesem Fall so sein wird. Wenn die zentrale Mittelmeerroute zugemacht wird, dann werden die Schlepper weitere Wege, andere Wege wieder wählen, vielleicht wieder über die Kanarischen Inseln. Mhm. Das kann man noch nicht vorhersagen, aber es ist sehr sicher und sehr wahrscheinlich, dass die sich ihre Gewinne nicht entgehen lassen, sondern dann eben ausweichen auf andere Routen. Das ist jedenfalls die Erfahrung der letzten Jahre. Und unterm Strich gesehen sind die Überfahrten teurer geworden, je stärker eben sozusagen der Verfolgungsdruck war.
Sie beraten die EU, ich habe es schon gesagt, und einige UNO-Organisationen in Sachen Migration. Was würden Sie raten, wenn jetzt die Frage wäre, wie beenden wir das Sterben im Mittelmeer? Ich nehme jetzt mal den Atlantik mit rein, weil Sie gerade gesagt haben, Kanarische Inseln. Also wie beenden wir das Sterben im Meer? Durch Militäraktionen oder Polizeiaktionen gegen die Schlepper? Durch Rettungsaktionen auf See? Oder was gibt es noch für eine Möglichkeit?
Ja, es gibt keine einfachen Möglichkeiten. Das muss man bei diesem ganzen Problem immer wieder betonen. Aber es gibt sicherlich eine ganze Reihe von kleineren Hebeln, die man bewegen muss und die gemeinsam, die synchron bewegt werden muss, um ein bisschen was zu ändern. Also sagen, diese militärische Aktion ist sicherlich die hilfloseste Aktion, die man sich vorstellen kann, weil es aller Wahrscheinlichkeit eben, wie gesagt, nur zu Ausweichmanövern auf andere Routen und andere Wege führt. Sehr viel wichtiger wäre es, mit den Transitstaaten zusammenzuarbeiten, die dabei zu unterstützen, selbst eben Migrations- und Asylsysteme aufzubauen. Das steht alles noch am Anfang. Er hat mit Marokko begonnen, mit Tunesien auch mit guten Erfolgen, denke ich. Das geht mit Libyen natürlich nicht, weil da einfach keine Staatlichkeit ist in diesem zerbrochenen und weiter zerfallenen Land, mit der man verhandeln könnte und die Verträge einhalten würde. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß auch nicht, wie gut es mit Ägypten gehen wird. Auch da sind die Tendenzen nicht sehr vielversprechend. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der gemacht werden muss und wo die Bemühungen wirklich verstärkt werden müssen. Diese Länder müssen selbst in die Lage versetzt werden, mit den Wanderungen umzugehen. Denn viele bleiben ohnehin in diesen Ländern. Denen gelingt auch nicht die Überfahrt über die EU, sondern die sind für sehr lange Zeit in den Ländern, werden praktisch selber zu Einwanderern. Also den Ländern muss man auf jeden Fall dabei helfen. Man muss weiter zurückgehen, dann auch in den Wanderungsrouten und gucken, was passiert in den Herkunftsgebieten. Auch da kann man sicherlich mit Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit dafür sorgen, dass gewalthaltige Konflikte eben vielleicht nicht ausbrechen, vielleicht verzögert werden oder gebremst werden oder was auch immer. Diese Möglichkeiten müssen eingesetzt werden und ich glaube, wenn wir diese Katastrophe im Mittelmeer beenden wollen und im Atlantik, dann müssen wir einfach mehr legale Zuwanderungsmöglichkeiten anbieten, damit die Leute sich nicht in diese Boote setzen.
Mehr legale Zuwanderungsmöglichkeiten anbieten. Steffen Angenent war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Berater der Bundesregierung, der EU-Kommission und der UNO in Sachen Migration. Schiffe versenken. Was absäuft, wenn Europa zuschlägt? Das war unsere Frage heute im Tag. Was absäuft, das haben wir gehört. Das ist das Recht, sind die Werte, die europäischen. Die Glaubwürdigkeit könnte man noch anfügen, wenn davon noch etwas übrig wäre. Die libysche Regierung hat zwar in Libyen kaum noch reale Macht, aber sie hat dennoch heute schon mal verlauten lassen, dass sie nichts hält vom Schiffe versenken in ihren Gewässern oder in denen von den Rebellen kontrollierten Gewässern Libyens. Also, reden wir vielleicht wieder weniger militärisch und martialisch daher, reden wir wieder übers Helfen. Da war vergangene Woche ja schon ein guter Anfang gemacht. Schiffe versenken, was absäuft, wenn Europa zuschlägt. Das war der Tag in HR2 Kultur. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns nachhören, wie immer gleich nach der Sendung in hr2kultur.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen, wenn Sie wissen wollen, welche Themen wir demnächst anfassen. Oder Sie folgen uns bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag, in einem Wort, der Tag. Tschüss, bis morgen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Florian Schwind.